Du, Max?
Ja, Juvi.
Weißt du, wie man in der Wildnis überlebt?
Klar, ich brauche nur Klebeband, einen Stock und eine Aspirin. Daraus kann ich alles bauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind das Team Dachschaden. Die Nerdflakes, 363 Kilometer entfernt von uns, also von uns, in diesem Internet sitzt der Max. Max, du sitzt an der Quelle des Survivals im Großraum Düsseldorf. Wie hältst du es da aus? Hast du genug Supplies? Ist dein Wasser frisch?
Ich gebe mir Mühe, dass das bisher immer frisch ist, ja. Und die Stadtwerke auch. Die sind da auch ganz groß, wenn ich drin.
Okay.
Hallo Ju.
Hallo Max. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen dem Thema, das wir heute machen, weil wie Menschen, mit denen ich bis vor einiger Zeit regelmäßig Kontakt hatte, an meinem Ausbleiben jeglicher Art von Reaktion gemerkt haben, ich versumpfe in einem Spiel.
Was? Mir gar nicht aufgefallen.
Ja, entschuldige.
Lass uns doch mal hören, was es ist.
Also ich, du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Zombies. Also,
ja.
Das kommt jetzt überraschend für die Hörwesen, das weiß ich auch. Leute, wir haben euch jetzt so lange versucht zu schonen und mit diesem Thema nicht um die Ecke zu kommen. Es wird klar, also wir müssen es jetzt einfach mal thematisieren. Ich mag Zombies.
So. Das ist in Ordnung, das darf man, aber man sollte sich nicht beißen lassen.
Das stimmt auffallend. Und ich habe aber noch so eine andere Leidenschaft, also die ich auch tatsächlich gerne mit Zombies verbinde, aber in dem Fall ist es nicht ganz so. Ich mag ja auch Survival-Spiele extrem gerne. Also ich bin ja so ein Mensch, der, also ich gehe halt schon gerne raus und so, aber wenn ich virtuell rausgehen kann, ist schon geiler. Und ich versumpfe im Moment in Sons of the Forest.
Oh, cool. Okay. Ein echter Primus mittlerweile aus diesem Genre der Survival Games. Ja, cool.
Und noch nicht mal im Vollrelease. Also es ist immer noch im Early Access. Bekommt regelmäßig Updates. Also ich glaube alle 14 Tage, alle 10 Tage, keine Ahnung. Aber wirklich, wirklich regelmäßig.
Oh, das ist straff.
Und wirklich auch Content-Updates. Also das ist schon ziemlich cool. Und ich habe auch den ersten Teil The Forest, als es frisch rauskam, gespielt, also damals erstmal nur angespielt, weil es halt noch keine Storyline hatte und das war ein bisschen dröge. Aber alleine das Bausystem in Sons of the Forest flasht mich völlig. Ich habe im Moment knappe 35 oder 40 Stunden Spielzeit.
Oh, das hat doch schon ein bisschen was.
Ja, und habe noch nicht ein Stück Story gemacht. Ich habe noch nicht eine Mutantenhöhle geöffnet. Ich bin nur am Bauen. My kind of survival game.
Ja, da bist du gar nicht so unterschiedlich zu den meisten Leuten, die Survival Games spielen.
Ich weiß, es ist einfach nur, also du brauchst ein bisschen Nervenkitzel, also die Story ist relativ simpel, also das ist der Nachfolger von The Forest. Und es geht darum, dass du in beiden Spielen strandest du auf einer Insel. Im ersten Teil stürzt du mit einem Flugzeug ab und im zweiten Teil stürzt du mit einem Helikopter ab. Und du bist aus ganz unterschiedlichen Gründen unterwegs. Also der erste Teil, ich möchte da keinen spoilern, weil die Story ist wirklich ziemlich cool.
Oh ja, das stimmt. Ui.
Aber du triffst, die ist auch nicht ohne, genau. Also das ist kein Spiel für Zartbeseitete, muss man ganz klar sagen. Also man trifft auf Kannibalen und Mutanten und das ist in beiden Teilen so. Wobei die Mutanten haben es tatsächlich optisch in sich. Also die, ich weiß nicht, was die genommen haben, als die das Game Design gemacht haben. Aber also, wie man auf die Idee kommen kann, einen Mutanten zu schaffen, dessen Gesicht oder Kopf oder fast schon bis zum Bauchnabel eine Öffnung ist, in der sich Finger befinden.
Ja, nun.
ja. Also ich, Max, ich weiß nicht, wie.
Also, vielleicht hat jemand Bilder von Herrn Giga und diverse Cthulhu-Romane gelesen.
Ja, das kann durchaus sein. Aber weswegen wir jetzt ja eigentlich die Folge machen, ist, weil ich völlig naiv gefragt habe, was denn so dein Gefühl zu Survival Games ist. Und dann fing das schon an mit dieser klassischen Frage, wie definieren wir das überhaupt? Was sind Survival Games? Und zu dieser wunderschönen Musik, die jetzt einblendet, kannst du mir doch mal erklären, was für diese Folge und wahrscheinlich auch für viele andere Menschen die Definition von Survival Games ist.
Okay.
Musik ab.
Ich gebe mir Mühe. Wohlan. Also, unter Survival Games versteht man Spiele, in denen es darum geht zu überleben. Ha, der Name ist Programm. Und zwar in meist in einer dem Spieler sehr feindlich gegenübergestellten Welt. Man wird meistens mitten reingeworfen, wie beispielsweise bei, wie gerade schon gehört, bei The Forest. Man stürzt mit einem Flugzeug auf irgendeiner Insel ab. Oder in The Long Dark, auch mit einem Flugzeug, nur irgendwo im Norden von Kanada. Also meistens in einer ausweglosen Situation. Mit möglichst wenig gut zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das ist auch einer der wichtigsten Kernelemente. Wenig zur Verfügung stehende Ressourcen. Und das Spiel gegen dich. Die Welt mag dich nicht. Nichts davon mag dich.
Also, das stimmt ja so nicht ganz. Die Vögelchen bei The Forest und bei Sons of the Forest tun dir nichts.
Das heißt nicht, dass sie dich mögen.
Manchmal kommen die und setzen dich auf sich auf deine Hand.
Da spielen sie bloß aus, welche Ressourcen du noch hast.
Ach so, okay, ich sehe den Punkt. Ja, okay, also Ressourcenknappheit, gut, ja.
Und grundsätzlich Bedürfnisse, also Nahrungsmittel, Wärme, irgendein Ort, wo man schlafen kann oder eben Ausrüstung, die man braucht, um dort wegzukommen oder weiterzukommen. Sind so Basismechanik von den meisten Survival-Spielen. Also so sowohl eben auch Forest, ich glaube auch mit DayZ, Ark Survival Evolved. Ja, da braucht man es auch.
Ark ist das mit den Dinos, ne?
Ja, mit Dinos und den Bären. Also nicht Bären, sondern Bären, die man irgendwo von Sträuchern futtert. Ja, genau das. Oder also neben den Lebenspunkten, die man sie meisten spielen hat, kommen eben diese Ressourcen, ja, Lebenspunkte, Kälte, Hunger und so dazu. Und man kämpft gegen das Spiel, gegen die Unwirklichkeiten an. Das ist so die Basic.
Ich glaube, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, als wenn man als Bear Grylls in der Wildnis ausgesetzt wird, nur dass man keinen Plan davon hat, wie es funktioniert.
Ja, genau. Also man lernt das Spiel und nicht echte Survival-Mechanik, sagen wir mal so.
Das ist bei Sons of the Forest ein bisschen anders, weil du gehörst einer militärischen Einheit an. Ob du jetzt wirklich Militär bist oder das irgendwie so paramilitär ist, weiß ich gerade nicht. Also das, wie gesagt, ich bin halt in der Story jetzt auch noch nicht so weiter. Und bist auf einer Rettungsmission. Also du gehst bewusst auf die Insel. Du willst nur mit diesem Heli eigentlich nicht abstürzen, du willst nur mal landen. Und du hast halt entsprechend ein paar Skills, dass du zum Beispiel mit Schusswaffen ganz gut umgehen kannst. Also du hast keine große Streuung, wenn du schießt. Du hast direkt eine Axt bei dir. Du hast ein GPS-Gerät, mit dem du dich zurechtfinden kannst. Das ist aber, glaube ich, bei den meisten Survival-Games überhaupt nicht so. Also ich erinnere nur an den Weg, den man gehen muss, bis man bei meiner persönlichen Mutter aller Survival Games Minecraft, bis man da eine Karte craften kann.
Oh ja.
Bis du die Ressourcen zusammen hattest.
Oh. Da geht ein bisschen Zeit ins Spiel. Oh ja.
Genau.
Ja, und meistens hast du bei solchen Spielen halt auch noch ein Crafting-System, was sich in irgendwelcher, ja, ich komme von Minecraft direkt zum Crafting-System, wen überrascht ist, was ich Meistens ist es sehr basic. Du machst halt irgendein Werkzeug aus einem Stock, einem Stück Seil und einem Stein und machst daraus zum Beispiel eine Axt oder so. Und das musst du häufiger wiederholen in verschiedenster Variation, weil du es immer besser bessere Werkzeuge brauchst, um voranzukommen. Ist bei Minecraft zumindest häufig der Fall. Mhm. Also von der, weiß nicht, Steinspitzhacke zur Diamantspitzhacke ist ein ganz langer Weg.
Das stimmt, aber es ist ein schöner Weg.
Ja, genau, so. Und meistens lernst du dabei das Spiel und seine Gefahren kennen, weil du ja die Ressourcen immer an immer gefährlicheren Orten suchen musst. Und lernst halt allein schon an Geräuschen beispielsweise zu erkennen, wo die nächste Gefahr lauert. Das Blubbern von der Lava bei Minecraft erinnert mich noch gut in Erinnerung. Oder das
Stöhnen von den Zombies, genau, perfekt.
Ja. Ja, das ist so ein absolutes Ding.
Kann ich dir ja dann eine Frage zu konkretem Spiel stellen, von dem ich weiß, dass du es sehr gerne magst. Du magst ja Subnautica wirklich gerne.
Ja.
Aber da sitzt du doch in einem U-Boot. Wie hörst du da Gefahren?
Also erstmal bist du die meiste Zeit nicht in einem U-Boot, sondern tatsächlich zu Fuß,
echt?
In Anführungszeichen, unterwegs. Weil du strandest mal wieder auf einem fremden Planeten, der voll bedeckt ist mit Wasser und nur so wenige kleine Inseln hat.
Aha.
Und hast halt einen tiefen, tiefen Ozean. Und eigentlich möchtest du von diesem Planeten wieder weg. Und dieser Planet hat fremdartige Lebewesen darauf. So.
Mhm.
So. Und da die ganzen Ressourcen, die man dafür braucht, nicht auf Inseln zu finden sind, zumindest nur in kleinen Mengen, muss man in die Tiefsee. Und in der Tiefsee lauern große Tiere. Große Tiere. Ich meine jetzt nicht nur so, hey, da schwimmt ein Hai vorbei, die können schon ziemlich groß sein, sondern da schwimmt was Blauwalgroßes vorbei und meine kleine Nussschale, mit der ich hier unter Wasser bin, passt dem bequem ins Maul.
So. Das finde ich sehr beunruhigend.
Das können die dort sehr gut, ja. So, um zu den Geräuschen an der Stelle zu kommen, man hört diese Tiere. Die sind sehr, sehr, sehr laut und sehr eindringlich unter Wasser. Dieser Schrei eines Reaper Leviathan, oder? Ja, Reaper Leviathan heißt die Viecher, ist so eindringlich und das mitten in der Tiefsee, das ist so unangenehm.
Aber ist das dann nicht ein bisschen eigentlich wie bei Walen? Also wenn so ein Leviathan seinen Schrei absetzt, das Wasser trägt ja, du weißt ja gar nicht, wie nah der ist.
Das schon, das macht es aber nicht besser. Du siehst ihn ja auch erstmal nicht.
Ach so.
Er kann nicht ewig weit weg sein.
Okay, das heißt, du hörst ihn und du weißt, ugh.
Am besten bin ich gerade ganz woanders, genau.
Okay, verstehe. Aha, okay. Ich werde sicherlich noch häufiger bei Subnautica landen mit meinen Fragen, weil das ist ja doch ein relativ außergewöhnliches Spiel.
Ja, insbesondere, weil es eben in die Tiefsee nochmal mitgeht. Mhm. Wo wir zu einem anderen Punkt kommen. Mhm. In vielen Survival-Games werden Horrorelemente mitverwendet. Einfach um die Gefahr dieser Spielwelt nochmal zu verstärken. Wir hatten es gerade eben schon bei The Forest und Sons of the Forest gehört, mit den Mutanten und den Kannibalen, die man auch an ihrer gewissen Art sich zu geben erkennt, und ihre Art sich zu bewegen. Bei Subnautica ist es eben diese sehr fremdartige und teils auch echt schöne Unterwasserwelt, die halt für uns einfach nicht so existiert, außer halt in dem Videospiel. Also diese Tiefseeriffe ist schon wirklich schön. Aber eben auch gefährlich. Und in den meisten Spielen werden irgendwelche Arten von Zombies verarbeitet.
Ist ja irgendwie der Klassiker. Also,
wenn sie nur nebenbei sind, wie bei Minecraft, da sind sie ja eine von mehreren Gefahren, sind sie bei manch anderen Spielen halt die absolute Hauptgefahr. Also Dismantle, dann hatten wir Daisy, Project Zomboid.
Seven Days to Die.
Ja, genau. Ja, genau. Und da halt sogar noch mit der Wiedermechanik, die man nicht abwenden kann, dieses sogenannten Blutmonds. Ne, dass man dann irgendwie von
alle großen Horde Zombies. Alle 7 Tage, genau. Aber das, was da alle Spiele, die ich kenne, gemeinsam haben, ist, dass du halt dieses Bausystem und die Ressourcen brauchst, weil du dich tatsächlich schützen musst. Also egal in welchem Spiel, wo wir jetzt drüber geredet haben, wegrennen ist keine Lösung. Das ist immer nur ein temporäres Ding und wird dich nicht lange im Spiel am Leben halten. Sondern du musst irgendwann dich niederlassen, im wahrsten Sinne, damit du deine klassische Ressourcenversorgung, Wasser, Essen, Wärme, Schutz vor Regen und so weiter halt gesichert hast. Und dann, naja, kannst du halt auch nicht mehr vor den Zombies wegrennen. Du musst halt dein Haus so bauen, dass die da nicht reinkommen.
Korrekt. Das ist tatsächlich auch noch ein Punkt. In den meisten dieser Survival Games baut man Basen oder eben irgendeinen Ort, also einen Rückzugsort. Es ist in The Forest meist so eine Art Camp, was man aus einer ganzen Menge Baumstämmen zusammenbaut.
Es gibt einen Trick, wie man den Wald wieder resetten kann, wenn man ihn abgeholzt hat. Habe ich gehört.
Ich meine nur, aus einer ganzen Menge Baumstämmen baut man da Städte zusammen. Oder, nein, Städte könnte man auch. So eine kleine Art Lager. Oder eine Pagode, wie das Funk Royale
also,
gemacht hat.
Wie sage ich es jetzt diplomatisch? Also mein kleines Lager ist 3 Stockwerke hoch, hat 4 Schlafzimmer, eine Küche. Und das Untergeschoss, also das Erdgeschoss, wo ab und zu Kannibalen tatsächlich durch meine Holztüre durchbrechen, ist geziert mit Schädellampen und Stühlen aus Kannibalenknochen und Schädeln, damit sie direkt wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Das heißt,
ich weiß nicht, warum die mich nicht leiden können.
Aber du lädst sie doch quasi ein, du machst es dir doch bequem.
Ja, erstmal müssen sie halt die Türe aufbrechen. Und das machen sie auch, wenn das Ding leer ist.
Deswegen sind die sauer, weil da eine Tür ist.
Ja, okay. Genau, aber ja, es gibt wunderbare Bauvideos für ein Spiel, das gerade mal seit, was jetzt 4 Wochen auf dem Markt ist.
Ich glaube, Ende Februar kam das. Aber ja, dann, irgendwie so sind Dreh, ja.
Dann sind 6 Wochen, aber trotzdem.
Ja. Das ist wirklich. Es gab schon beim Vorgänger unglaubliche Bauten, wie ich gerade angesprochen hatte, mit Royal Funk, der eine riesengroße Pagode aus Baumstämmen gebaut hat und oben drin ein Wohngebäude da reingeklebt hat. Ja. Das ist gigantisch.
Das bietet sich aber auch tatsächlich im Bausystem an.
Ja. Stimmt. Definitiv. Wie bei Minecraft halt auch. Man lebt halt nochmal Kreativität in einem Survival-Game aus. Das ist schon irgendwie speziell.
Also mich hat es echt beeindruckt, dass Minecraft-Team, nenne ich das jetzt mal, die Hogwarts nachgebaut haben.
Ah, oder
das war Minas Tirith. Ja, also das war auch super. Mhm. Ja, also da kann man unfassbare Dinge machen. Das ist jetzt in Minecraft, glaube ich, nochmal eine Spur einfacher, solche Sachen nachzubauen, weil du dieses Lego-Prinzip hast. Bei Sons of the Forest oder auch bei Valhalla heißt es, glaube ich, wo du... Valheim, hey.
Es ist nah dran, ja. Also, phonetisch.
Phonetisch, genau. Da hast du das halt dieses Prinzip, dass du halt im Endeffekt Baumstämme zur Verfügung hast in verschiedenen Längen. Und daraus die Sachen dann baust. Und das macht es ein bisschen schwieriger, aber dafür kriegst du halt auch viel realistischere Bauwerke hin, was wiederum sehr cool ist. Also, ja.
Ja, ist halt auch eine Kernmechanik auch bei meinem Favoriten Subnautica.
Baust du dir da auf den Inseln dann tatsächlich ein Haus oder ist dann dein Bauwerk das Boot, mit dem du unterwegs bist?
Nicht nur. Also du baust das U-Boot kannst du bauen, das ist aber ein festes Konstrukt, das kannst du, glaube ich, noch einfärben. Und halt so kleine Modifikationen vornehmen, was nicht, besserer Akku oder sowas. Mhm. Dass das Ding länger tauchen kann. Aber du kannst tatsächlich so Unterwasserbasen bauen. Die kannst du auch auf Land setzen, das bietet sich aber nicht so an, weil dann musst du ja immer sehr, sehr weit wieder rauf. Mhm. Also du kannst so aus wie so futuristische Unterwasserstädte quasi bauen, aus so komischen kugelförmigen Konstrukten. Auch sehr, sehr schick. Natürlich kann man auch wieder sehr, sehr alberne Dinge machen.
Ich frage mich gerade, wie du das hinbekommst, dass du die Kugeln wasserleer bekommst.
Future Science.
Ah, verstehe, okay. Und es ist ein Alien-Planet, also.
Genau, also es ist von vornherein klar, dass du ganz große Sci-Fi-Geschichten da durchgehst, was das betrifft. Und daraus machen die auch kein Hehl. Die nutzen das voll aus. Du hast so einen komischen Konstruktor, das ist bloß wie so eine Pistole. Mhm. Eher wie so ein Handthermometer, was du von so jemand an die Stirn halten kannst. So sieht das Ding einfach aus. Und daraus kannst du dann alles konstruieren. Das sieht cool aus und geht schnell. Das ist sehr belohnend an der Stelle.
Okay, cool. Aber Survival Games ist ja jetzt nochmal was anderes als so reine Ressourcen-Farming-Spiele, ne?
Stimmt. Trifft sich aber ab einem gewissen
Punkt. Ja, klar, natürlich. Das
also,
ist klar.
Wenn wir den Genre Primus Minecraft nehmen. Ich erinnere an automatische Farmen, die dir alles Mögliche da an Getreide da irgendwie abfarmen, ohne dass du groß noch was danach für tun musst. Der Weg bis dahin ist ein ziemlich groß.
Mein Hühnerspaßbad war ja wohl die Krönung von allem. Also, ich hatte immer Omelette im Haus.
Siehst du? Das meine ich. Automatische Optimisierung. Oh, spannend. Die Automatisierung ist halt gerade dann ab einem gewissen Grad ein Phänomen. Also auch bei The Forest Boss hast du zumindest im ersten hast du Gärten angebaut, damit du halt regelmäßig Nahrung hattest. Bei The Sons of the Forest weiß ich es nicht. Bei Subnautica hast du kannst du auch so eine Art. Doch, du kannst tatsächlich richtige Gärten bauen, die du oben tatsächlich entweder in deiner Station unten irgendwo reinpackst und damit Licht versorgst oder überirdisch eben auch anlegst. Oder du hast so Aquarien, wo du halt Fische drin züchtest. Unterwasser-Aquarien, ja, genau.
Ja, aber ich meine, warum auch nicht? Ne? Das ist ja. Du spielst doch wahrscheinlich in einem nicht trinkbaren Gewässer, oder?
Salzwasser, ja, genau.
Ja, da brauchst du ja irgendwie, wenn du Süßwasserfische halten willst, musst du dann Süßwasser-Aquarium reinsetzen.
Ja. Ich glaube, du hast eher Salzwasserfische da drin. Aber dass du halt in einer kontrollierten Umgebung hast, dass du nicht übersuchen musst.
Ist eigentlich sowas wie Satisfactory für dich ein Survival-Spiel? Weil das ist ja eigentlich nur, also für mich wäre es das nicht, weil das ist ein reines Ressourcen-Farm-Spiel und du musst dich nicht um dein Überleben im klassischen Sinn kümmern.
Satisfactory nicht, aber Factorio schon eher. Auch wenn es da weniger um Nahrungsmittel geht, sondern eher um das Verteidigen gegen den Planeten. Der, den ich da nicht haben will. Factorio und Satisfactory sind sie sehr ähnlich, muss man dazu sagen.
Aber in Satisfactory, da ist der Planet ja eher...
Ist wesentlich entspannter mit dir.
Naja.
Nein, der wehrt sich nicht so hart gegen dich, sagen wir so.
Ja, das stimmt, ja.
Du gehst mit dem Planeten nicht so sanft um, der wehrt sich nicht so sehr. Bei Factorio wehrt sich der Planet mit seiner Fauna aktiv gegen dich. Und das nicht zu knapp. Hat so ein bisschen was von StarCrafts Zerg-Rush, also diesen Aliens, die einen dann in großen Mengen angreifen. Aber auch das sind beides keine, ich würde nicht sagen, dass das Survival-Games sind.
Ja, okay. Hast du neben Subnautica noch einen Survival-Game, das du, was dich so richtig gefesselt ist, jetzt vielleicht in einem Kontext mit einem Survival-Game nicht ganz gute Wortwahl, aber du weißt, was ich sagen will, oder?
Ja, eins, was ich schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt habe, das wäre RimWorld.
Mhm.
Aber weil du da halt eben all diese Faktoren dabei hast, die Survival Games ausmachen, nur dass du halt eine ganze Gruppe versorgst und lenkst. Also, du hast Nahrungsmittel, um die du dich kümmern musst. Die Leute müssen im Warmen liegen oder gekühlt liegen, je nachdem, was für eine Umgebung du bist. Das ist alles so ein Ding. Und du hast halt Umwelteinflüsse, die dich nicht mögen. So, um das mal so ganz grob zu halten.
Nee, das passt aber. Also ich meine, ja. Ein Survival-Game heißt ja nicht nur, dass du ein Einzelspieler, spielst. Jedes Mal trinken, wenn einer von uns Spiel sagt.
Spiel. Also ein Trinkspiel.
Spiel. Genau, also das passt schon. Was ich ein interessantes Konzept finde, ist Raft.
Oh ja, das ist tatsächlich auch eins der Spiele, die ich gespielt habe.
Weil da hat mir es einfach gefallen, dass du im Endeffekt als Spieler entdeckst, woran die Menschheit jetzt eigentlich zugrunde gegangen ist.
In dem Fall sehr viel Wasser.
Ja, aber auch dieses, also es ist ja nicht wirklich der erhobene Öko-Zeigefinger. Nee. Aber es ist halt sehr subtil, was da durchkommt. Und das auch da ist wieder, ich meine, ich baue halt einfach wirklich, wirklich gerne, also ne, 30 Stunden Bauzeit in einem Survival-Game, in dem ich nicht eine Minute Story gespielt habe. Das ist schon... Also ich sag mal so, ich habe einen 3D-Drucker gefunden. Es ist etwas komplizierter, ich will da auch nicht spoilern, aber man spielt nicht irgendwo... auf einer unentdeckten Insel, sondern das ist schon, du bist nicht der erste Mensch, der diese Insel betritt. Der erste mit moderner Technologie ausgestattet, Mensch, ganz im Gegenteil. Und es finden sich auch 3D-Drucker auf deiner Map. Und oh, cool. Das Auffinden eines dieser 3D-Druckers ist so, das war das Nächste, was ich bisher der Storyline gekommen bin. Und das ist einfach nur in eine Höhle reinspazieren, in der keine Mutanten sind, den 3D-Drucker benutzen und wieder rausgehen. Also so viel zum Thema Story. Man hört vielleicht die Anführungszeichen. Und bei Raft ist halt auch einfach aus einem kleinen Schiffchen, also das sind ja eigentlich... Das ist
Floß.
Ein Floß. 4x4. Ja, es ist nicht mal, also ja, es ist ein Floß, aber ich weiß nicht, ein Floß stelle ich mir luxuriöser vor als das, was du da am Anfang
hast. Nee, das sind 4 Fässer und darauf
ja, paar genau, es ist eine Sperrhalsplatte auf einem Fass auf dem Meer. Und, ne,
und du hast einen Haken mit einem Seil dran.
Damit du dir andere Sachen aus dem verschmutzten Plastikstrudel ziehen kannst, genau. Mhm. Aber ich habe so viel Spaß gehabt, dieses Boot wachsen zu sehen.
Oh ja. Und es ist immer wieder gegen diesen blöden Hai zu verteidigen.
Ja, der ist ja irgendwann komplett langweilig. Also wenn du einfach eine gewisse Größe hast, dann lachst du den Hai aus, weil ich meine, was will er tun?
Oh nein, er hat eine meiner Fliesen rausgerissen von denen.
Aber du kannst die Fliesen ja irgendwann so weit verstärken, dass der Hai die einfach nicht mehr rausreißen kann.
Ja.
Weil du ja aus deinem ganzen Plastik und keine Ahnung was, kommst du ja auch irgendwann an Erze, die du einschmilzt auf deinem Holzboot, hast du einen Ofen, um Erze einzuschmelzen. Das ist einfach, also das ist übrigens gut. was die meisten Survival-Games ein bisschen ignorieren, Physik.
Ja,
also
das ist natürlich, es ist immer noch ein Videospiel, das genau. Macht es damit auch relativ klar.
Ja, also, und ich glaube, dass da auch das Ding ist mit den Horroraspekten oder mit den herausfordernden Aspekten, weil ansonsten kannst du dich auch irgendwo in Norwegen im Wald aussetzen lassen mit deinem Handy und kannst hoffen, dass du wieder zurückfindest. Also,
Nee, es ist immer noch relativ klar abzugrenzen, dass es Spiele sind. Das ist da immer noch genau. Sehr deutlich. Selbst so Sachen wie bei Green Hell, die ja doch relativ realismusnah versucht sind. Also Green Hell ist ein Survival-Game, bei dem man in einem Dschungel ausgesetzt, also nicht ausgesetzt wird, sondern in einem Dschungel ist und nach jemandem sucht, um ehrlich zu sein.
Mhm.
Und da hast du halt ja, Blutegel und so Sachen, die du halt tatsächlich nachgucken musst, ob die da sind. Also in den Beinen nachschauen kannst und in den Armen, ob das da sich befindet. Und das sollte man auch regelmäßig tun sollte. Das ist schon sehr realistisch, aber die Frequenz, in der das passiert, ist ein bisschen viel vielleicht.
Ja, aber auch das hat natürlich sein Publikum.
Ja, natürlich.
Also, mir ist es schon bei The Forest auf den Zeiger gegangen, also beim ersten Teil, dass nachdem man sich mit den Kannibalen geprügelt hat, man schmeißt dann die Leichen ins Feuer, weil man möchte keine verrottenen Leichen um sich rum haben. Und danach muss man sich die verdammten Hände waschen, weil du ansonsten krank wirst.
Ja.
Wie anstrengend. Das heißt, du musst halt erstmal irgendein Gewässer finden, wo du deine Hände drin waschen kannst.
Und das sind nachher ganz schön viele davon.
Genau. Und das ist im Moment bei Sons of the Forest noch nicht. Also das Spiel ist, wie gesagt, noch im Early Access. Viele Mechanismen, die es bei The Forest gab, gibt es da noch nicht. Ich möchte nur den Schlitten erwähnen, mit dem man Stämme ziehen kann. Dafür bekommst du aus dem 3D-Drucker einen Schlitten, mit dem du im Skigebiet Schlitten fahren kannst. Aber das ist nicht das Gleiche.
Nee. Ist, glaube ich, auch nicht so absurd. Er neigt wahrscheinlich noch nicht dazu, plötzlich in die Luft zu fliegen.
Nein.
Das ist sehr gut. Ja, ich habe noch... weißt du eigentlich, dass das Genre generell schon ziemlich alt ist?
Okay, alt wie ich oder alt?
Videospiel alt.
Okay.
Also, das Genre ist so alt, dass es zu dem Zeitpunkt entstanden ist, wo es noch keine Genre-Festlegung gab von Spielen.
Sondern das ist wirklich alt. Okay, hau raus.
Heutzutage würde man sagen, einer der Ursprünge wäre ein sogenanntes Edutainment-Spiel. Also ein erzieherisches Erhaltungsspiel.
Dieses Wort wird viel zu selten benutzt. Sag es doch bitte nochmal.
Edutainment.
Ich höre dein Monokel und dein Slim.
Hervorragend. Und zwar geht es auf The Oregon Trail zurück.
Oregon wie der Bundesstaat?
Richtig.
Entschuldigung. Ist die Freude ist groß in
mir. Verständlich. denn das geht auf ein 1974 entwickeltes Spiel zurück. Da ging es um diese sogenannten Oregon Trails, die in den USA halt irgendwie im 19. Jahrhundert so ein Ding waren, weil man da noch keine Eisenbahnverbindung hatte und dann durch die Rocky Mountains musste. Und dort ist so ein Karawanen-Trail, so ein Planwagen-Karawane, und um die musst du dich kümmern. Was genau diese Sachen eben beinhaltete mit Hunger, Pipi, kalt.
Das heißt, dass nächstes Jahr Survival-Spiele 50 werden?
Ja.
Oh.
Ganz genau. Damals war das allerdings noch in textbasierter Form. Ich glaube, 2-3 Jahre später gab es die ersten Grafik dazu. Und 2013 gab es eine Zombie-Variante davon, die nannte sich The Oregon Trail.
Ja. Entschuldigung. Genau mein Humor.
Ja, es ist schon ziemlich cool. Es ist schon sehr witzig. Und das ist halt auch ein Survival-Spiel. Bisschen runtergedampft, weil es geht darum, damals um Punktzahlen. Heute würdest du es einfach bloß erreichen wollen. Das ist schwer genug. Damit haben sie damals halt Leuten die Geschichte Amerikas nahegebracht. Also Nordamerikas, um genau zu sein in der Falle. Und ist eine clevere Idee gewesen. Hey, und haben damit quasi ein Genre, ja, so ein bisschen angeschubst. Ich glaube nicht, dass das erste war, aber es ist eins der ersten, die ich gefunden habe, muss man so sagen.
Okay, wie stelle ich mir vor, wie das 74 gespielt wurde?
Mit Tastatur. Entschuldige.
Du hast, halt so du hast ja noch keine weite Verbreitung gehabt von
War halt an Schulen war das so eine Sache. Oder halt mal in Bibliotheken oder sowas, wo du halt einen Computer zur Verfügung hattest. Da waren diese Sachen verbreitet worden. Ist auch von einem so einer Art, nicht College-Team, aber von so einer Schule entwickelt worden. Und da anfangs auch verbreitet worden. Also zum Beispiel 71, aber 74 wurde es verkauft, in Anführungsstrichen. Also es ist schon ein ziemlich altes Genre, so gesehen, für Videospiele.
Okay. Das ist aber wirklich, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Also
ja, das tatsächlich, dass es einige andere Genres halt weit vor sich belassen hat, quasi. Gibt noch ein paar andere, ja, so Survival-Games, wo man das nicht so direkt erwarten würde, die auch nicht zwangsweise Survival-Games sein müssen. Und zwar eine Spiele ist da sehr bekannt für die Spiele von Bethesda, zumindest eine ganze Menge davon. Namentlich Skyrim, Fallout 3, New Vegas und Fallout 4. Weil sie alleine durch ihr Szenario es einfach sehr ermöglichen, diese, ja, Mechaniken zusätzlich mit einzubauen. In Skyrim zum Beispiel, wenn du mitten in der Wildnis dann doch jagen musst, weil dein Charakter Hunger bekommt, dann ist das halt nochmal ein zusätzlicher Kick. Oder du halt tatsächlich mal schlafen musst und nicht mehrere Wochen am Stück wach bist mit dem Charakter. Das ist halt auch bei Fallout 3 noch so ein Ding. Da ist bei Fallout, beziehungsweise bei der Fallout-Reihe generell ist so radioaktive Strahlung ja auch so eine Sache. Und die ist halt noch gefährlicher in dem Survival-Modus beispielsweise. Ist alles optional natürlich. Sonst ist es halt nur irgendwie Schaden. Im Survival-Modus ist sie halt auch noch dafür, kommt auch noch dazu zum Tragen, dass dann deine Traglast niedriger wird. Du kannst also weniger Zeugs mit dir rumschleppen, was blöd ist, vor allem wenn es Nahrungsmittel sind oder Munition, die du brauchst. Und gibt nochmal ein zusätzliches Spielgefühl damit hinzu, weil du eben das Spiel nicht zwangsweise schwerer machst, sondern nur mehr zu bedenken gibst.
Also das heißt, du übernimmst einzelne Aspekte aus den Survival-Games, um einfach den Anspruch in diesen Spielen höher, schrägstrich anders zu gestalten.
Anders ist ein wichtiger Faktor. Du spielst schlicht und ergreifend anders, statt zu sagen, ich brauche nur eine Waffe, die mir viel mehr Schaden macht, brauchst du plötzlich eine Waffe, die möglichst viel Munition mitgibt, aber die muss auch noch leicht sein und die Waffe selber muss auch leicht sein. Und ich brauche ganz andere Perks, weil ich dadurch länger überlebe oder weniger Sachen dafür brauche oder was weiß ich, mehr tragen kann. Während das im anderen Spieldurchlauf nicht so relevant ist. Meistens wird auch das sogenannte Schnellreisen deaktiviert. Also gerade bei Skyrim, wo du dann halt einfach, an dem Ort war ich schon mal, dann muss ich dann nur noch auf der Karte draufdrücken und bin ich da. das ist dann in diesem Survival-Modus nicht mehr drin. Du musst dann auch hinlaufen oder so. Was eben auch wieder zu bedenken ist und es eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist. Du musst dann halt sich mit dieser Spiel mit aus, sie ist immersiver dadurch.
Das ist eine interessante Kombination auf jeden Fall.
Hat mir auch sehr gefallen als tatsächlich als optionale Geschichte dazu, dass du eben das dann nochmal neu erleben kannst, so gesehen. Ich glaube, das wird auch fürs nächste Spiel, also hier, ich glaube, wie hieß das, Starfield, so in die Richtung kommen, aber liegt ja daran, dass die Leute dann das selber wieder modden.
Wie so oft, Community rettet alles.
Ja,
absolut. Und wir lieben unsere Community.
Oh ja.
Okay. Ui, okay, Max, ich mach mal so eine abgespeckte Zusammenfassung, weil das war Input. Also, ich versuche das jetzt nicht ganz chronologisch, aber beeindruckenderweise ist quasi der Opa aller Survival Games The Oregon Trail Reihe, die es ab 74 gab, die ein Edutainment, großartiger Begriff, ein Edutainment-Spiel ist, das tatsächlich eher Wissen über amerikanische Geschichte, wir belassen es einfach dabei, gehen da gar nicht so sehr ins Detail, überbringen sollte. Was Survival Games ausmacht, ist Hunger, Pipi, Durst, dass du in einer lebensfeindlichen Umgebung überleben musst, ohne viel Plan und ohne viel Können, ohne Ressourcen oder mit maximal wenig Ressourcen und du aus, wie hattest du das so hübsch genannt, einem Stock, einem Stein und einem Klebeband dir einen Hammer baust, mit dem du dann irgendwann deine Diamantaxt und Rüstung zusammenbekommst. Survival Games haben oft einen Grusel- oder Horrorfaktor, der das Spiel ein bisschen nervenaufreibender und interessanter gestaltet. Und ich versacke gerade bei Sons of the Forest, während du mit Monokel und Zylinder durch fremdartige Welten tauchst und Subnautica als Survival Game einfach total feierst.
Ja.
Und das auch jedes Mal mit einer total schönen Begeisterung den Hörwesen näher bringst. Dann gibt es noch optionales Survival, was man beispielsweise durch Modifikationen innerhalb von fast Open-World-Spielen, / Open-World-Spielen findet. Namentlich ist hier sowas wie Skyrim oder Fallout zu nennen. Alle Fallouts? Nee.
Nee, ab Fallout 3 waren sie halt diese 3D-Spiele.
Ja. Perfekt. Und ansonsten, die meisten Menschen scheinen deiner Recherche nach genauso wie ich am Bausystem kleben zu bleiben und wir sind eigentlich, alle sind wir Architekten, ne? Also Virologen, Fußballtrainer und Architekten.
Natürlich.
Und Generäle.
Und Statiker.
Und Statiker, oh ja, mal glaub mir. Ja, oh,
absolute Wissenschaftler, also wir haben immer das absolute Wissen, was wir da an den Tag legen. Immer.
Weißt du, Max, Sons of the Forest im Bausystem sagt dir, wenn du so einen blöden Balken nicht rausnehmen kannst. Sagt, ist nicht. Statik, Physik, macht es nicht.
Wie?
Jetzt kannst du mit deiner Axt diesen Balken aber kaputt machen und sagen, Statik, F-Punkt, dich, Punkt. Und dann sagt die Statik, okay, dann fallen dir halt jetzt alle Baumstämme auf den Kopf und machen Schaden.
Ich habe da schon sehr witzige Videos zu gesehen.
Wenn du bei Sons of the Forest das erste Mal stirbst, stirbst du nicht wirklich, sondern es kommt ein fieser Kannibale und verschleppt dich in sein Dorf und da wachst du auf. Also du hast quasi immer einen freien Tod quasi, der kein echter Tod ist. Du findest dann auch alle deine Sachen wieder, einen freien Versuch meinetwegen und kannst dann auch die Kannibalen, wenn du genug Waffen hast, kannst du auch tatsächlich das Dorf einmal ausrotten, Seile und Tücher mitnehmen und freust dich einfach, dass die dich dummerweise in ihr Dorf geschleppt haben und du das nicht selber finden musstest. Aber wenn du keine Waffen hast, dann nimmst du halt die Beine in die Hand und rennst.
Entschuldigung.
Um dann wieder zurück zu deinem zusammengefallenen Haus zu kommen, über den Baumstämmen zu stehen, die mal 3 Stockwerke waren, um wieder von vorne anzufangen. Und das ist mir natürlich nicht passiert.
Es klingt auch nicht so.
Auch, also definitiv und überhaupt nicht, ist mir das schon mehr als einmal passiert.
Aber Baumstämme, soweit ich weiß, sind in Sons of the Forest auch gute Waffen.
Ja, also das ist tatsächlich so. Also für den Fall, wenn eines der Hörwesen frisch mit Sons of the Forest anfängt, bevor ihr die Axt nehmt, diese kleine mickrige Axt, die ihr am Anfang habt, ihr findet hinterher eine richtige, aber diese kleine mickrige Axt für den Anfang, nehmt einen Baumstamm und werft die auf die Kannibalen. Das macht so viel Schaden und die fallen halt auch auf den Boden. Das heißt, die müssen sich auch erst aufrappeln und so. Das funktioniert tatsächlich echt gut. Ihr könnt auch auf diese Art Vögel aus der Luft werfen und auch Wildtiere. So nein, das ist überhaupt nicht gemein. Du musst ja irgendwie an Federn kommen.
Ja, aber es ist so gemein, weil das so kleine Vögel sind. Oder
die Animation ist auch sehr lustig. Ja. Genau, also das, ja. Also, beware of the Baumstamm. Oh, wow, okay, Max, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich Sons of the Forest spielen möchte.
Das kann ich verstehen. Aber wenn man uns was dazu sagen will, sollte man das tun können. Das kann man nämlich beispielsweise bei Instagram oder auch bei Twitter.
Unter dem Handle @nerdflakes.
Ganz genau. Oder man schreibt uns klassisch, ja, mittlerweile ist das klassisch, eine E-Mail unter Podcast, Moment, jetzt habe ich einen Knoten im Kopf.
podcast.nerdflakes@gmail.com.
Hervorragend. Hätte ich mir eine Liste gecraftet, dann hätte ich das gesehen. Mhm. Und darunter kann man uns natürlich kontaktieren und Dinge mitteilen.
Genau, und jetzt Obacht, die Brieftaube ist momentan von fliegenden Baumstämmen bedroht. Vielleicht verzichten wir da drauf.
Das ist vielleicht eine gute Idee, ja. Mhm. Die Option ist vorerst ein bisschen deaktiviert.
Genau. Sehr schön. Ja, dann Max, haben wir's, ne?
Juri. Mhm.
Ich würde mal sagen, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Oh, das habe ich bisher ganz gut hingekriegt. Und ich spiele die Zombie-Survival-Games ja nicht.
Okay, dann sag ich Ciao mit V.
Bis Gorgonzola.
Gorgonzola-Soße mit Pasta. Max, wir müssen aufhören. Ich habe Hunger und ich muss zocken.
Ich auch.
Dann guten Appetit, liebe Hörwesen. Wir hören uns in 14 Tagen. Es war wie immer schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr uns natürlich eine Bewertung auf Spotify geben. Wir freuen uns über jede einzelne. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Erzählt weiter, dass es uns gibt.
Ja,
vielleicht kennt ihr Leute, die sagen, hä? Was zum Henker labern die da? Sagt denen einfach, die sollen mal so ab Folge 10 anfangen. Wir sind jetzt so bei 62, also da haben sie ein bisschen was zu tun und danach kennen sie uns auch recht gut. Läuft.
Das trifft ziemlich gut, ja.
Genau. Dann, Max, schönen Abend noch.
Euch auch und dir auch, Juvi.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.